Okay, Leute, das könnte ein längeres Video werden, vielleicht. Oder ich frühstücke es einfach in 5 Minuten ab, indem ich zu jedem Spiel genau 11 Worte sage. Aber heute geht es um die Zelda-Reihe, beziehungsweise The Lag End of Zelda, wie es so schön heißt. Und zwar wollte ich mal, wie ich das ja schon bei anderen Titeln gesprochen habe, mal über die komplette Reihe so ein bisschen reden. Und das ist definitiv die längste. Ich weiß auch nicht, was mich dazu geritten hat, aber bevor ich das Ganze jetzt noch ein bisschen irgendwie noch weiter verlängere, fangen wir am besten einfach mal an. Das ist natürlich genau das erste Spiel in der Reihe, The Legend of Zelda von 1986, in Japan natürlich zuerst erschienen. Mit der klaren, wir wissen es ja alle, die klare Inspiration von Shigeru Miyamoto, wie er damals als Kind im Wald rumgelaufen ist oder beziehungsweise zumindest in den ländlichen Gebieten hinter seinem Haus und da ein Abenteuer gespielt hat und gedacht hat, oh, was kann man denn hier alles entdecken? Hölzer, Stöcke, andere Hölzer, oh! Und das als Inspiration genommen, um das erste Zelda mit zu designen. Also natürlich nicht hauptsächlich, sondern generell ist es ja eigentlich so, dass obwohl Miyamoto mehr für die Zelda-Reihe eben steht und dass er mit auch sein Konzept und seine Inspiration war, eigentlich an der Direktion andere Leute meist immer an der Spitze standen. Aber das gilt für die komplette Reihe, deswegen brauche ich das da nicht nochmal wirklich so erwähnen. Das erste Legend of Zelda ist ein faszinierendes Spiel. Also gerade wenn man überlegt, dass es eben gar keine Blaupause hatte, der man irgendwie folgen konnte. Und gerade eben für einen NES-Titel, der ja auch in Japan schon, ich glaube, kam das erste schon auf dem Disk System raus. Auf jeden Fall hat das eben in den USA war das mit eines der ersten Spiele, die auch einen Batteriespeicher eben haben. Das heißt, man konnte es tatsächlich in der Cartridge-Version und nicht eben auf einem Famicom Disk System wie in Japan tatsächlich dann abspeichern. Man konnte 3 verschiedene Speicherstände eben kreieren. Und das Spiel selber ist sehr frei gehalten. Also die Idee von Miyamoto auch damals, das sagte er auch in späteren Interviews noch oder beziehungsweise auch in Präsentationen, dass er wollte, dass Leute zusammenarbeiten. Das sollte damals schon Spiel sein. Es ist jetzt nicht das ist noch die Zeit vor dem Internet, selbst in Japan, die das ja schon sehr früh hatten, etabliert in der Gesellschaft. Aber so auf den Schulhöfen oder sonst wo, dass Leute sich halt wirklich austauschen und zusammenarbeiten und so ein bisschen das Spiel dadurch gemeinsam erkunden. Weil es sind einfach viele der Geheimnisse sind in diesem Spiel komplett abstrus, also da gibt's keinen Hinweis, keine Begründung oder sonst was. Es gibt random Bäume, die angezündet werden müssen. Es gibt random Plätze in einer Felswand, die zerbombt werden müssen, um geheime Orte oder eben auch ein Item, wie zum Beispiel einen Herzteil, eben zu offenbaren, dass man das dann eben da holen kann. Das heißt, es war darauf ausgelegt, dass man einfach mal zufällig, wenn man das überhaupt wusste, dass das ging natürlich, ne, das Ganze dann hinlegt. Und aus der Sicht ist es auch eine interessante Erfahrung, aber eine, die ich aus der heutigen Perspektive Leuten ungerne ohne einen Guide empfehle. Also ich würde auf jeden Fall, so hab's ich auch das letzte Mal gespielt, dass man versucht, so gut es geht, ohne klarzukommen. Weil die Sache ist, außer man hat eben Lust, teilweise vielleicht sogar im schlimmsten Fall wochenlang da irgendwie dran zu hängen. Also nicht von der Stundenanzahl, sondern weil irgendwann hat man eben keine Lust mehr an einem bestimmten Tag da sich da durchzuwuseln, sondern so ne, hier und da einfach mal immer wieder versuchen. Wenn man da einfach keine Lust drauf hat, was ich zum Beispiel auch nicht habe, gerade wenn ein Spiel darauf ausgelegt ist, dass ich es nicht alleine schaffe, dass ich eigentlich mit anderen Leuten kooperiere, habe ich es auch beim letzten Mal so gemacht. Ich versuche einfach immer so weit zu kommen, wie es geht. Und dann gucke ich zwischendurch mal nach und auch gerade vor dem letzten Dungeon, die auch abartig schwer werden. Also dieses Spiel ist nicht einfach nur sehr abstrus, was die Rätsel, also was heißt Rätsel in dem Fall, sind es ja keine wirklichen Rätsel, aber der Geheimnisse und auch teilweise die Progression der 8 Dungeons, die man eben finden muss, dann was das angeht, weil der 8. Dungeon ist der 8., der einfach random unter einem der Büsche versteckt ist, den man verbrennen muss. Kann man theoretisch auch recht früh im Spiel erreichen, aber es sind eben der 8. Und die Schwierigkeitsgrade von denen, also von den Kämpfen her, wie vollgepackt dieser fucking Bildschirm mit den Gegnern ist und das Einzige, was man hat, ist hauptsächlich eigentlich wirklich nur dieses mickrige Schwert dann meistens mit dabei, dann ist es schon sehr sinnvoll, die zusätzlichen Items zu haben, das Masterschwert zu holen, vor allem eben auch mehr Herzteile zu bekommen. Und das ist eigentlich nur wirklich möglich, wenn man auf die Hilfe anderer Leute zugreift. Und das sind in dem Fall Videoguides. Aber trotzdem hat es, selbst wenn man das, und ich finde, da gibt es eine gute Mischung draus, weil das, was dann im vorigen Fall von irgendwelchen Freunden oder Magazinen ersetzt wurde, das kann ich mir dann hier in Form von eines Guides eben holen, aber trotzdem ich selbst immer noch entscheiden, wie lange ich damit eben warte und wie viel möchte ich selber rausprobieren, und dadurch kommt für mich immer noch sehr gut die eigentliche Atmosphäre rüber bei dem Spiel. Und ist mehr ein Titel, in dem man sich so ein bisschen verlieren soll, in dem man einfach die Welt hauptsächlich erkundet, Dinge eben herausfindet und weniger dieses Spiel ist, wo man dran geht, okay, ich versuche jetzt irgendwie in einem Tag oder Nachmittag oder ein paar Stunden Spielzeit diesen Titel eben abzuschließen. Dafür ist das Ganze nicht gedacht, aber aus der Perspektive trotzdem immer noch eine interessante Erfahrung. Dann haben wir schon direkt mit The Adventure of Link eine sehr, es wirkt aus der heutigen Sicht einfach nochmal mehr so. Ich habe auch in meinem Video darüber gesprochen, auf dem Hauptkanal, dass, weil wir eben heute die Zelda-Reihe vor allem als eine kennen, die eben sehr stark auf gewissen Formeln, auf Strukturen basiert und diese immer und immer wiederholt und man sich gerade jetzt bei sehr vielen Teilen darauf verlassen konnte, dass gewisse Dinge da sind, und ja auch so weit, dass es ja bei Breath of the Wild das erste, was sich wirklich mehr versucht hat, wieder abzusetzen und mehr eigentlich in die Richtung von dem ersten Teil ging, dass Leute da gewisse Tropes, wie zum Beispiel die großen Dungeons, die ja jetzt in hier der Form dann nur 4 Stück waren und auch nicht so richtig ausgearbeitet, wie das vorher der Fall war, dass das Leute tatsächlich vermisst haben, ne? Also das ist schon mal, und dann aus der Perspektive kann man jetzt sagen, dass Adventure of Link auf jeden Fall eine sehr starke Abwandlung eben von dem war. Aber wenn es vorher nur den einen Teil gab und jetzt kommt eben der nächste und gerade in so einer experimentierfreudigen Zeit wie der NES-Ära, war das wahrscheinlich weniger aufreibend oder so. Aber ich finde auch, wie ich in dem Video gesagt habe, Adventure of Link wurde immer sehr negativ behandelt, wahrscheinlich weil es eben so abseits ist oder von vielen Leuten aber auch dann mal gesagt wurde, oh, da weiß ich jetzt auch nicht, wo ich lang muss, oh, das ist aber auch schwer. Und das sind zwei Sachen, die ich ehrlich gesagt in dem ersten Legend of Zelda viel extremer finde. Also ich fand es in The Adventure of Link einfacher, meinen Weg zu finden. Ich musste da weniger in irgendwelche Guides reingucken. Habe das eigentlich hauptsächlich wirklich nur für die Bonus-Items gemacht. Und auch der Schwierigkeitsgrad war bis auf so ein oder zwei Kämpfe deutlich, deutlich einfacher und angenehmer, als das für mich bei The Legend of Zelda der Fall war. Was ich zumindest als wesentlich schwerer empfand. Und ich brauche jetzt, glaube ich, nicht mehr groß darauf eingehen, weil ich eben schon so viel in dem Video dazu gesagt habe, aber The Adventure of Link, Zelda 2, ist ein sehr interessantes, auch immer noch ein sehr gutes Spiel, was auf dem, was es macht, bewertet werden und analysiert werden sollte und weniger im Kontext der eigentlichen Reihe. Also das ist interessant, das im Kontext der eigenen Reihe zu betrachten, aber es daraufhin zu bewerten, ist natürlich ein bisschen seltsam. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert, also wirklich 4 Jahre insgesamt, bis dann auf dem nächsten System A Link to the Past rauskam. Und es war nicht mein erstes Spiel, weil das war das Link's Awakening, was danach rausgekommen ist für den Game Boy. Aber A Link to the Past ist definitiv das erste Zelda, mit dem ich eben auch so meine Erfahrung verbinde und das ich selber durchgespielt habe, auch über einen sehr langen Zeitraum. Also ich habe auch für dieses Spiel mehrere Monate gebraucht, vor allem weil ich eben damals als Kind, ich habe den Super Nintendo, habe ich mit, ich glaube zu Weihnachten mit 6 bekommen und Zelda habe ich zum 7. Geburtstag geschenkt bekommen, mit dem Lösungsbuch, mit dem offiziellen Spieleberater, und selbst damit habe ich aus der Position des 7-Jährigen doch relativ lange gebraucht, circa bis so Ende des Jahres dann, um das Spiel dann durchzuspielen, aber vor allem, weil man auch nicht so Spiele, finde ich, tatsächlich weniger gespielt hat und einfach auch mal mehr irgendwie rumgelaufen ist, weniger Sachen verstanden hat und das dann einfach länger dauerte. Aber diese Erfahrung daraus, wirklich so das erste Mal, dass ich in dem Spiel das Gefühl hatte, eine richtige Welt zu erkunden, die halt so kohärent auch zusammenhängt, wo ich das Gefühl habe, hier existieren Leute, hier leben Leute, und dann auch dieses Environmental, das war das erste Spiel mit so einem Environmental Storytelling, für mich zumindest, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, von dem Wechsel zwischen der Light und der Dark World, dass man dann sieht, was passiert denn da aus der Dark World und dann irgendwelche Leute, die man vorher vielleicht mal da gesehen hat, und hat dann so eine ganz andere seltsame Abwandlung von Hyrule. Auch so kleinere Elemente wie dann der in dem Dorf der Dungeon, wenn man in der Dark World dann drin ist, wo dann auch so dieser Twist am Ende kommt, dass dann die Figur, die man begleitet, ist dann eigentlich dieser Bosskampf, die auch relativ creepy eigentlich aus der Position, aus meiner Perspektive damals als Kind eben aussahen. Sehr viele geheime Verstecke, die dann auch sehr viel mit den Mechaniken der Light und Dark World gearbeitet haben. Eben auch so diese schöne Einführung am Anfang, dass es man das nur auf dem Berg so ein bisschen benutzen kann und dann nachher sich immer mehr öffnet und man immer mehr zwischen den Welten hin und her erkunden kann. Das ist auch recht, obwohl es eine Struktur gibt und das Spiel einem die auch so vorsagt, man dennoch auf eigene Faust sehr viel erkunden kann, auch dass es dann noch zusätzliche Items mit dabei gibt. Ich meine, das war in den vorigen Teilen auch schon so der Fall, aber das war für mich das erste Mal, dass ich das so mitbekommen habe. Plus, ich liebe die ganze Optik von dem Spiel. Also ich liebe bis heute, es gibt für mich bis heute keine schöneren Bäume in Videospielen als die Bäume aus A Link to the Past, auch wenn du in den Wald reingehst, die Musik, die dann da gespielt wird und wie dann so die Sonne durch die Bäume bricht und man auch teilweise noch so den Nebelschatten mit dabei hat. Das ist, also das war wirklich so dieses, das erste Super Nintendo Spiel, von dem ich, oder generell das erste Videospiel, von dem ich so vollkommen vereinnahmt wurde. Und auch heutzutage, es ist lange nicht mehr mein Lieblingsteil und gerade auch bei den 2D-Teilen finde ich, dass es da bessere Titel eben gibt, aber es macht immer noch sehr viele Dinge richtig, sehr viele Dungeons, gerade bei den späteren, sind jetzt nicht mehr aus meiner Perspektive, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, nicht mehr so gut designed gewesen, aber sehr viele interessante Dinge versucht und hat, das war das Spiel, das diese Zelda-Formel dann befestigt oder beziehungsweise erbaut hat. Und die dann auch nachher gefestigt wurde. Also wenn man auch so später sieht, dass dann, man kann ja Ocarina of Time auch teilweise eben als so ein Link to the Past 3D bezeichnen, bei dem dann die Weltenmechanik in eine Zeitmechanik umgebaut wurde. Obwohl es an sich dasselbe Prinzip ist. So, du hast zwei Parallelwelten in verschiedenen Zeitzonen, die sich gegenseitig, auch von der Positionierung her, wo man ist, ein bisschen beeinflussen kann. Und hat eben da auch diese Struktur dann weiterhin genommen. Also Link to the Past war auf jeden Fall was das begründet hat. Immer noch ein hervorragendes Spiel, liebe ich. Aber das, was ich noch mittlerweile ein bisschen mehr liebe, ist tatsächlich Link's Awakening auf dem Game Boy. Das war tatsächlich mein erstes Zelda-Spiel. Es war das zweite Game Boy-Spiel, was ich jemals gespielt habe. Das erste war, das war Super Mario Land, ne? Auf dem Game Boy, die Reihe, genau, Super Mario Land. Das war das erste, was ich habe das, glaube ich, schon mehrfach erwähnt, dass ich mit fünf Jahren auf einem Ausflug, einem Urlaub an der Nordsee, auf dem Campingplatz wir gegenüber eine andere Familie hatten und der Sohn besaß einen Gameboy oder beziehungsweise die Familie besaß zumindest einen und ich war von dem Ding fasziniert und er hatte ihn mir ausgeliehen für einen Abend und habe sogar ein bisschen Zeit gebraucht, einfach nur über den ersten Goomba drüber zu springen und nicht davon getötet zu werden. Aber das gute Game Design der 2D Marios hat mich dann das doch selbst schnell erlernen lassen. Und ab da war es besiegelt. Ich brauchte unbedingt so einen Spieljungen für mich. Und den habe ich dann bekommen. Und das war so ein Double Pack mit, da habe ich letztens nochmal ein Foto rausgesucht, wie das tatsächlich aussah. Ein Game Boy Double Pack, so ein Value Pack zusammen mit Link to the Past und Super Mario Land 2. Das, was ich dann als erstes in meinen Game Boy reingelegt hatte, war dann A Link to the Past. Und ich konnte nicht lesen zu dem Zeitpunkt. Weil ich war ein bisschen älter als die meisten Leute in meinem Freundeskreis und meine Eltern haben, wie ich finde, eigentlich auch die richtige Entscheidung getroffen, dass ich dann mit meinen Freunden zusammen eingeschult wurde, weshalb ich dann nicht mit 6, sondern mit 7 eingeschult wurde und dann eben erst richtig lesen gelernt habe. Das heißt, mit 6 konnte ich noch nicht lesen und dementsprechend war es dann zum Beispiel ein bisschen schwer, das erste Rätsel zu lösen, bei dem man herausfinden muss, dass man auf den Waschbären eben diesen Zauberpulver werfen muss, den man ja auch erstmal von der Hexe gemacht bekommen soll. Und ich habe einfach Dinge ausprobiert. Ich habe wirklich einen Monat oder so dieses Spiel gehabt und habe einfach nicht gecheckt, was man machen muss. Und irgendwann habe ich per Zufall einfach dieses Zauberpulver auf diesen Waschbär geworfen und ab da ging es dann. Ich habe ein Jahr gebraucht, dieses Spiel durchzuspielen. Also ich habe wirklich bis kurz oder ich glaube sogar noch bis nachdem ich Link to the Past angefangen habe, habe ich noch gebraucht, das durchzuspielen und habe das auch nur geschafft, weil ein Freund von mir das eben auch hatte und wir haben uns dann so gegenseitig versucht zu helfen in den verschiedenen Bereichen, aber ich muss sagen, dass ich Link's Awakening heutzutage halt für die cleveren Dungeons vor allem wertschätze, insbesondere natürlich den Turm, bei dem man dann die verschiedenen Ebenen, die Säulen kaputt machen muss, damit sich die Unterschiede, also ne, damit sich dann die Level von dem Dungeon gegenseitig beeinflussen, dass es ein Sprung-Item mit eingeführt hat, was ich immer noch fantastisch finde und auch dafür gesorgt hat, dass man so ein etwas höheres Skill-Ceiling mit dabei hatte, weil teilweise war es eben möglich, über gewisse Abgründe zu kommen, die wahrscheinlich nicht wirklich dafür gedacht waren, mit der Feder da drüber zu kommen oder eben auch dann mit diesem längeren Sprung, wenn man mit dem Schwert den Spurt angetreten hat. Und auch so die ganze Atmosphäre davon, der Aufbau, wie so komprimiert die Karte und dennoch expansiv das Ganze ist, wie es in die verschiedenen Bereiche übergeht, wie es auch den Humor einsetzt in dem Spiel und auch die Side-Missions, die mit dabei sind. Also wirklich ein fantastisches Gameboy-Spiel. Link's Awakening ist für mich auch immer noch mit einer meiner Lieblingsteile aus der ganzen Reihe bis heute. Und dann kommen wir zum großen Brecher. Zum großen Brecher Ocarina of All Time, was ich zum Launch nicht gespielt habe, weil ich hatte kein N64. Ich habe es nur von Leuten gehört die ganze Zeit, die meinten, es sei so großartig. Und ich meine, aus der heutigen Perspektive weiß man, dass dieses Spiel super groundbreaking war und 3D und sonst was. Ich kannte aber schon seit 3 oder 4 Jahren die PlayStation. Ich hatte selber keine, aber ein Freund von mir hatte eine PlayStation und mein Onkel hatte eine PlayStation. Und das heißt, ich war halt schon sehr mit den 3D-Titeln vertraut. Das war jetzt halt nicht wie Ocarina of Time, aber dadurch, dass ich nicht gespielt habe, wusste ich auch nicht, was daran großartig anders war. So, ich kannte Super Mario 64 zu dem Zeitpunkt, weil ich das bei Freunden gespielt habe. Ich war auch tatsächlich, das war lustig, ich war der Einzige in meinem Dorf, der eine PlayStation hatte. Alle anderen, also später, ich habe die erst 99 gekriegt zur Kommunion, aber alle anderen in meinem Dorf, wenn die eine Konsole hatten aus der 5. Konsolengeneration, dann war es das N64. Das heißt, ich habe das bei anderen Leuten dann gespielt und dann noch Ocarina of Time später, aber wirklich erst auch nach Majora's Mask. Das muss so 2000... Das muss, glaube ich, selbst nach Wind Waker gewesen sein. So 2003, 2004 rum, glaube ich, habe ich den N64 ausgeliehen bekommen mit Ocarina of Time und mit Majora's Mask. Und dann habe ich die zum ersten Mal wirklich selber gespielt. Und natürlich hat es sich dann nicht mehr so bahnbrechend revolutionär für mich angefühlt. Und ich bin auch ehrlich gesagt nicht der größte Freund von Ocarina of Time. Ich weiß, dass ich damals sehr den Wassertempel gehasst habe. Den mag ich auch heute durch die Anpassungen in dem 3D-Remake. Ist das eigentlich mit einer meiner Lieblingsdungeons geworden. Aber ich finde bis heute auch die übergreifende Struktur und wie die Oberweltkarte eigentlich nicht wirklich eingesetzt wird, sondern mehr dafür, ne, aus der damaligen Zeit ist es dann wirklich, das hat das für viele wahrscheinlich das Gefühl gegeben, was mir Link to the Past eben gab. Aber da fand ich die Karte wesentlich kompakter und es gab überall Sachen. Und hier war es so, dass wie oft musste ich über Hyrule Field laufen, bis auf irgendwelche Teleporter-Sachen oder so, dass ich dann durch die Leere stolziert bin. Und ja, das ist von der Atmosphäre her cool zu sehen, aber ich fand, es hatte immer sehr viel Leerlauf hin und her, manchmal auch irgendwelche Sidequests, die man erst machen musste, um in irgendeinen Dungeon reinzukommen. Ich glaube, das erste Mal habe ich das Spiel tatsächlich abgebrochen, als ich in der Wüste gefangen genommen wurde und es dann diese Stealth-Sektion gibt vor dem Wüstentempel. Da habe ich das, glaube ich, beim ersten Mal einfach abgebrochen, weil ich das so scheiße fand. Aber natürlich, so, es hat sehr viele neue Dinge eingeführt. Auch so Sachen wie das Z-Targeting waren wirklich hervorragende Idee in noch einer sehr, sehr jungen 3D-Zeit, wo bestimmte Regeln noch nicht, was heißt, manchmal sind ja auch moderne Regeln so ein bisschen schlecht, weil es so ein Einheitsbrei wird. Aber sagen wir mal so, viele Leute wussten noch nicht wirklich, wie sie auch in diesem 3D-Space umgehen wollen. So was überhaupt die Möglichkeiten sind, dass sie sich davon was aussuchen. Sondern es musste halt sehr, sehr viel experimentiert werden. Und da eben so Sachen wie das Z-Targeting mit einzuführen, war eine hervorragende Idee. Es hatte auch super viele Geheimnisse mit dabei, sehr viele Kleinigkeiten, die man machen konnte. Sidequest, die ganzen Skulltula-Sachen sind bis heute so fucking creepy. Ich liebe sie einfach. Aber mir ist an dem Spiel selber jetzt nicht so dieser Status hängen geblieben. Also ich finde, Ocarina of Time ist immer noch ein ganz nettes Zelda, aber es ist für mich irgendwo im Mittelpunkt deswegen. Ich muss es aber nochmal spielen. Also das letzte Mal, dass ich es gespielt habe, war Ocarina of Time 3D und das war kurz nach Release, also nicht ganz kurz, aber so 2012, so ein Jahr nach Release ungefähr, habe ich das dann gespielt. Und das war eben das letzte Mal. Also es ist mittlerweile auch wieder so 9 Jahre her, deswegen muss ich das nochmal machen. Aber aus jeden Fall aus meiner Erfahrung war das dann dasjenige. Es gab dann in der Zwischenzeit Link's Awakening DX, was ja dann so ein Farb-Upgrade war für den Game Boy Color von Link's Awakening. Hat auch noch so einen weiteren Farben-Dungeon hingefügt, der halt ganz nett ist, ganz okay. Aber braucht man jetzt nicht weiter drüber einreden. 2000 dann Majora's Mask. Und Majora's Mask, ich glaube, damals war das eine Zeit lang so die Hardcore-Wahl für das beste Zelda. Und mittlerweile ist es, glaube ich, eine sehr berühmte Wahl für das beste Zelda. Und ich muss noch mal alles dann am Stück irgendwann spielen und das noch mal festlegen. Aber so von dem, aus meiner Erfahrung mit den ganzen Titeln, ist auch bei mir Majora's Mask das beste Zelda. Und da ist es zumindest nicht mehr ganz so weit weg. Da habe ich das 3D-Remake eben auch 2015 das letzte Mal gespielt. Aber ich liebe allein schon von der Atmosphäre. Also ich meine, ich liebe ja generell Zeitmanagement in Spielen, das heißt, dieser ganze Faktor, der mit dabei ist, dass man auch so ein Gefühl, dass man so ein Groundhog Day-Gefühl für die Timeline der Welt bekommt, dass die ganze doch sehr düstere Atmosphäre, das ist zwar, manche Sachen konnte man sich nicht trauen, ne, dass zum Beispiel dann Leute Milch dann irgendwie trinken und eigentlich soll das ja so eine Abwandlung dann von dem Alkohol sein, dass Leute sich so ein bisschen, ne, irgendwie betäuben müssen, um mit diesem ganzen Schicksal zurechtzukommen, dass dieser fucking Mond wieder einfach aussah, das war. So, ich habe Majora's Mask medial damals einfach viel stärker wahrgenommen, weil dieser Mond in der Werbung so viel einprägsamer war als alles, was Ocarina of Time damals mir irgendwie zeigen wollte. Ich kann mich an keine einzige Werbung von Ocarina of Time erinnern. Ich kann mich bis heute an Werbungen von Majora's Mask erinnern. Die waren nur 2 Jahre auseinander. Also, und selbst mit Ocarina of Time, die Werbung, da war ich 9. Also das sollte ich mir irgendwie auch merken können aus der Zeit wahrscheinlich. Aber ja, Majora's Mask, hervorragendes Spiel. Auch die Abwandlung, die Fähigkeiten, das an die Masken zu binden, das Movement beim Schwimmen, was man ausführen kann. Die Dungeons selber ist jetzt nicht so zahlreich, aber finde dafür eigentlich fast alles Banger mit dabei. Die ganzen Nebenmissionen liebe ich natürlich dadurch. Dadurch, dass es so viel einen Fokus auf die Zeitebene mit dabei hat. Und die generelle Ästhetik von dem Spiel, die Musik, oh, das hat, ich finde, das hat die beste Zelda-Musik von allen, Majora's Mask. Das ist, oh, ich rede jetzt gerade drüber und ich glaube, ich muss direkt danach, nach dieser Aufnahme, einfach nochmal kurz ein paar Stellen aus dem Soundtrack mir reinballern, weil das so hervorragend ist. Aber ja, Majora's Mask ist definitiv mein, zumindest nach im jetzigen Stand, mein Lieblings-Zelda. 2001, dann wieder ein Zelda, was ich mir zum Start geholt habe, beziehungsweise eins von beiden, nicht ganz zum Start, aber noch im selben Jahr, und zwar Oracle of Seasons und Oracle of Ages. Ich habe damals meinen Super Nintendo verkauft und habe mir davon einen GBA geholt. Und den GBA habe ich mir mit Mario Kart Super Circuit und Oracle of Seasons geholt. Ages hatte zum Glück einen Kumpel aus meiner Klasse. Das haben wir nachher dann getauscht. Das heißt, ich konnte auch diese extra Sachen daraus freischalten und habe Ages tatsächlich nie durchgespielt. Ich glaube, in Ages habe ich den Eingang zum finalen Dungeon oder zum vorletzten Dungeon, glaube ich, wirklich damals nicht rausgekriegt. Ich fand auch Ages wesentlich schwieriger von den Rätseln her, aber ich finde Seasons von dem Aufbau so viel cooler. Also Seasons ist für mich jetzt aus der Erfahrung, aus der Erinnerung her noch der Teil, der mir besser gefallen hat. Einfach weil ich, also klar, diese Zeitmechanik, ich habe zu dem Zeitpunkt zwar nicht Ocarina of Time gespielt, aber ich wusste, dass es das schon gab und es erinnert ja trotzdem auch so ein bisschen an Link's Awakening noch mit dabei, aber dass ich so diese 4 Zeitebenen habe, die auch das Ganze farblich dann eintauchen, dass man auch wirklich so eine Herbstatmosphäre in vielen Bereichen mit dabei hat, dass die Dungeons in Seasons fand ich auch hervorragend damals, auch da mit den letzten Bossen. Ich find's auch cool, dass man bei Oracle of Seasons und Ages dann, meine ich, auch unterschiedliche finale Bosse mit dabei hatte. Du hattest ja auch noch dann eine zusätzliche alternative Welt, die es noch mit dabei gab. Also das heißt, man hatte sowohl Link's Awakening als auch irgendwie Ocarina of Time Elemente mit dabei. Hervorragende Optik. Es ist, glaube ich, das bestaussehendste Game Boy Color Spiel und ich kann auf einem Bär reiten. 10 von 10. ist mein Lieblings-2D. Also Oracle of Seasons und Ages sind meine beiden Lieblings-2D-Zeldas und Seasons von dem bisherigen Stand auf jeden Fall das, was ich am meisten präferiere. Danach gab es im selben Jahr dann Four Swords und The Wind Waker. Four Swords habe ich leider nicht gespielt. Ich besitze es mittlerweile, aber ich wollte das schon immer mal mit Freunden ausprobieren. Leider, ja, wie gesagt, kann ich nicht großartig viel zu sagen. Ich finde die Optik davon sieht hervorragend aus, aber spielerisch müsste ich da mal sehen. Ich habe immer sehr mit davon gehört. Das ist so originelles Konzept, was aber jetzt nicht super viel damit macht, aber immer noch so ein ganz nettes Ding für daneben ist. Und dann kommt Wind Waker. Wind Waker war das erste Zelda, was ich wirklich zum Launch gekauft habe. Also zumindest zum europäischen Launch. Das Spiel kam ja schon ein paar Monate vorher in Japan raus. Aber ich habe mir damals, das war glaube ich das erste Spiel, was ich damals über Amazon gekauft habe, beziehungsweise meine Mutter dann gekauft hat für mich. Und in dieser Vorbesteller-Edition, dass man dann eben auch noch Ocarina of Time und Ocarina of Time und Master Quest bekommen hat. Stimmt, da habe ich dann zum ersten Mal Ocarina of Time gespielt gehabt. Das war gar nicht auf dem Super Nintendo, auf dem N64 das erste Mal. Genau, ich habe das zuerst auf dem GameCube gespielt und habe das dann bei der Wüste abgebrochen und dann später, als ich mir den GameCube aus den N64 das Jahr danach ausgeliehen habe, das war dann im Sommer 2003, da habe ich das dann das erste Mal. Nee, 2003 kam das bei uns raus, 2002 in Japan. Jetzt bringe ich alles durcheinander. Stimmt, dann habe ich das 2004 war das im Sommer. Genau, 2003 war ich in Schweden, 2004 war ich in Frankreich. Genau, nach Frankreich habe ich das gemacht. Ist egal. Jedenfalls Wind Waker damals gekriegt. Und es war irgendwie ein langes Wochenende, ich glaube, wegen Frohen Leichnam oder irgendeinem Mai-Juni-Feiertag. Und gab es ein langes Wochenende, wo ich dann irgendwie so 3 oder 4 Tage eben keine Schule hatte. Und Amazon hat das dann, ich glaube, wegen dieses Feiertags auch einen Tag oder zwei früher geliefert gehabt. Also müsste dann 2 gewesen sein, glaube ich. Das sollte ursprünglich an einem Freitag rauskommen. Und am Donnerstag war der Feiertag. Freitag hatte ich dann einen Brückentag irgendwie frei. Und am Mittwoch habe ich das Spiel dann schon gekriegt und habe das fast komplett an diesen 4 Tagen einfach durchgehauen. Das war der Hammer. Das war die beste Möglichkeit, das Spiel damals zu erleben. Ich habe es geliebt. Ich bin heute immer noch Wind Waker Defender. Es ist ein bisschen schwieriger geworden, einfach nur, weil ich jetzt auch mehr über die Entwicklung weiß. Und wenn man eben aus der damaligen Perspektive, du hast so keine Ahnung, du hast noch kein Konzept davon, du hast so 2, 3 Zeldas vorher gespielt, whatever, du verbringst so viel Zeit mit dieser ganzen Welt, die 100% zu erkunden, da fällt dir nicht wirklich auf, dass da weniger Dungeons es irgendwie drin gab oder dass da irgendwas gefehlt hätte oder dass die Fetch-Quest gegen Ende für die Triforce-Pieces, oder hatte ich eh das Spiel fast 100% gemacht, bis auf diese ganze Foto-Quest, die man das meiste dann eher, oder nicht das meiste, aber also 100% erst in dem zweiten Durchgang machen konnte, dass ich so viel Zeit damit verbracht habe, dass ich diese Fetch-Quest gar nicht mehr als irgendwie störend empfand oder so aus der damaligen Perspektive. Ich habe auch die ganze Karte zeichnen lassen an sich, ne? Auch diese kompletten Quest, wo du diese komischen Statuen, diese Büsten auf die ganzen Positionen stellen musstest, verteilt auf den verschiedenen Inseln. So den ganzen Scheiß habe ich gemacht, wirklich bis auf alle Sachen, die ich nur im New Game Plus holen konnte, habe ich auch die ganzen Skulpturen zeichnen lassen. Also das heißt, da habe ich wahrscheinlich locker 30, 40, 50 Stunden in das Spiel reingesetzt gehabt, bevor ich überhaupt zum Ende kam, und dann fühlt sich das nicht mehr so negativ an und ich habe halt so viel Zeit mit dieser Welt verbracht. Ich liebe die Ästhetik bis heute, ich liebe es, über das Wasser zu fahren, ich liebe den Cell-Shading-Look von dem Spiel, deswegen, ich bin kein großer Freund von der HD-Fassung, ich mag das überhaupt nicht, wie das Spiel da aussieht, GameCube all the way, und es ist sehr basic, ne? Wenn man es heute jetzt nochmal spielt, das ist halt sehr basic. Die ganzen Dungeons sind relativ einfach. Man hat meistens sowieso nur eine Position, eine Richtung, in die man gehen kann. Es fühlt sich selten an, dass es sich irgendwie so stark entschlüsselt. Dafür sind die Rätsel in den späteren doch auf jeden Fall ganz interessant. Ich fand das die Erweiterung vom Kampfsystem auf jeden Fall eine hervorragende Idee, zumindest aus der damaligen Perspektive. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich da heutzutage noch so zu 100% stehe. Und ich mochte die Erkundung der Welt. Ja, ich weiß, die ist zu 90% leer mit Wasser, aber dadurch, dass es so erklärt ist, so, es ergab für mich Sinn. So, wenn ich einfach freie Waldfläche habe, dann ist es so, okay, warum? Aber dieses freie Herumschwimmen und dann, oder beziehungsweise Segeln, ist dann, hat eine ganz andere, vermittelt so ein ganz anderes Konzept als irgendwo rumlaufen. So klar, dass du bist auf dem Weltmeer unterwegs. Natürlich ist nicht hier jede Ecke irgendetwas, sondern du musst ein bisschen fahren und dann auf einmal siehst du etwas am Horizont und oh, du bist ganz aufgeregt. Was könnte das irgendwie sein? Oder es fährt irgendwie du triffst auf so ein Piratenschiff, was du irgendwie entern kannst, oder es liegen einfach mal irgendwelche Kisten mit Rubinen rum, urplötzlich, über die man dann drüber fährt. Und das fand ich war schon geil mit dabei. Ich glaube, auch damals aus der Perspektive habe ich solche Sachen wie zum Beispiel das Intro mit den Stealth-Sequenzen wesentlich cooler gefunden, weil es das erste Spiel war für mich, in dem es sowas wirklich gab. Und ich das nicht zu Tode gemacht habe seitdem in 5000 anderen Titeln mit 200 mal besseren Mechaniken. Das ist auch nochmal mit dabei, aber ja, Wind Waker ist trotzdem immer noch Hoodclass, ist Liebe allein dafür, aber um das richtig zu bewerten, muss ich es aber nochmal spielen. Four Swords Adventure, genau das gleiche wie eben Four Swords auch, nicht gespielt, ich besitze es, muss ich nochmal reingehen. Minish Cap ist auch ein sehr gutes 2D-Zelda. Aus meiner Erfahrung teilweise leider ein bisschen zu einfach. Ich mag die Optik aber davon auch, weil, oh Gott, GBA-Optik trifft einfach anders. Ist ja genau wie Oracle of Seasons and Ages auch von Capcom gemacht, nicht von Nintendo intern. Und ich wünschte eigentlich, sie würde es nochmal abgeben. Ich weiß, klar, wahrscheinlich sind keine der Leute, die damals an den Titeln gearbeitet haben, überhaupt noch bei Capcom oder in Positionen, wo sie überhaupt außerhalb einer Produzentenrolle daran arbeiten würden. Aber hey, lass da nochmal ein Zelda von Nintendo, von Capcom machen, weil da sind einfach gute Spiele bei rausgekommen. Und Minish Cap, auch die Idee hier wieder, es ist ja fast schon eine Zelda-Tradition, dass du so Wechsel drin hast, dass du dieses eine krasse Gimmick hast, mit dem du irgendwas in der Welt, oder beziehungsweise du kannst irgendwas verändern, wie du in die Welt erkundest. Sei es jetzt, dass du in eine Parallelwelt eben reingehst oder dich wie hier auch dann verkleinern kannst, um in andere, weil das ist ja nicht nur, dass du dann im selben Gebiet woanders hingehen kannst, sondern du kannst, weil du klein bist, in ganz andere Gebiete in dieser Welt, wie so ein Sub-Areal, die man sonst nicht sehen kann, irgendwie reingehen. Und aus der Perspektive auf jeden Fall cool. Es war, glaube ich, das erste Mal, dass ich sowas wahrgenommen habe wie eine Zelda-Timeline, oder dass Leute angefangen haben, darüber zu reden. Zumindest das erste Mal, dass ich es mitbekommen habe, weil, ne, du hattest ja vorher Wind Waker und das wusste man schon, das spielt auf jeden Fall irgendwie nach Ocarina of Time, und da gab es ja dann auch so, oh, du bist in Hyrule Castle hier gegangen, und das Spiel acknowledged, dass es vorher ein anderes Zelda gab, das du schon mal wahrscheinlich gespielt hast. Und dann Minish Cap positioniert sich ja klar, zumindest aus der damaligen Perspektive, als das erste Spiel der Timeline irgendwie. Und du bist so, boah, das ist es, wie Link seine Mütze bekam, Coolio. Aber mir ist so wenig von dem eigentlichen Spiel in Erinnerung geblieben, weil ich es seitdem auch nie wieder gespielt habe. Ich besitze die Cartridge auf jeden Fall immer noch, aber muss ich nochmal reingehen. Auch ein Spiel, was ich damals hervorragend fand und nochmal stärker spielen muss, weil ich habe es nur in dem Remaster dann nochmal kurz eingelegt und fand den Anfang, okay, den Anfang fand ich damals auch schon tedious, aber jetzt, wo ich einfach nur mal nachprüfen wollte, okay, wie ist denn dieses Spiel, wie finde ich es denn jetzt heutzutage, keine Lust mehr, das durchzumachen, und das ist eben Twilight Princess. Twilight Princess war auch ein Spiel, was ich dann wieder zum Launch geholt habe, zusammen mit der Konsole. Also das heißt, ich habe es damals geschafft zum, was war das, der 8.? War das der 6. oder 8. Dezember war das irgendwie? Das war der Launch in Europa von der Wii. Und bin dann, glaube ich, einen Tag später oder so, nachdem die Konsole bei mir ankam. Oder ich bin auch am selben Tag, bevor ich nach Hause gegangen bin. Ich glaube, weil die Konsole hatte ich dann bei Amazon, glaube ich, bestellt. Und dann bin ich vorher noch in den Saturn gegangen und hab mir Twilight Princess eben gekauft und bin dann, glaube ich, damit nach Hause gegangen und das dann nach Wii Sports auszuprobieren, und war damals vollkommen begeistert. Ich weiß, ja, es war halt ein bisschen lange der Anfang, aber das war noch zu einer Zeit, wo ich gerne lange Spiele hatte, ich hatte gerade erst Geld für eine komplette Konsole ausgegeben, für die ich lange angespart habe. So, natürlich hatte ich jetzt nicht noch das große Geld für irgendwelche Titel immer mit dabei. Das heißt, das war was Gutes, dass ich da irgendwie so viel Zeit dran hatte. Ich fand auch aus der damaligen Perspektive Items wie das Beyblade einfach verdammt cool. Ich finde es auch bis heute immer noch verdammt cool, aber ich kann auf jeden Fall mehr anerkennen, dass es spielerisch außerhalb von seinem Dungeon nicht mehr wirklich richtig genutzt wird. Auch die ganzen spielerischen Elemente von der Verwandlung, die es hier gibt, macht das Mickrigste von allen Teilen. Also wo man vorher in eine andere Welt eingetaucht ist oder wirklich komplett anders mit der Welt interagiert hat und neue Möglichkeiten hatte, irgendwo lang zu gehen und eben so auf eigene Faust fast schon so mit Rätseleinlagen die Welt zu erkunden, bin ich jetzt hier einfach so ein Wolf und ja, whatever. Und das sind meistens halt so selektierte Abschnitte, in denen ich mich in einen Wolf verwandle und dann mache ich da halt irgendwas und sammle irgendeine Scheiße ein, damit die Welt wieder normal aussehen kann und dann war es das. Ist ein sehr uninteressantes Gimmick auf jeden Fall auf die Zeit gewesen. Ich liebe immer noch den Ice Dungeon. Ich weiß, das ärgert ein paar Leute. Spielerisch habe ich den kaum noch in Erinnerung, einfach weil ich da in meinem HD-Replay nicht zu gekommen bin. Und es kann sein, dass ich ihn spielerisch total scheiße finden werde, weil es Schieberätsel hat. Ich mag aber doch diese Eisschieberätsel normalerweise trotzdem sehr gerne. Also vielleicht nicht da einfach der Contrarian. Aber diese Tatsache, dass es ein Dungeon war, der in einem Haus spielte. Und das war so das erste Mal für mich, dass ich sowas dann gesehen habe. Und es ist bis heute, wenn diese Kontextualisierung in der Welt irgendwie stattfindet und das mit irgendwelchen Traditionen in der Form bricht oder sie in einer neuen Art und Weise präsentiert, ich das bis heute fantastischen Spielen finde. Und da ist es mir auch vollkommen egal, wenn man mir dann sagt, ja, aber es ist spielerisch überhaupt scheiß Dungeon oder macht nichts. Das ist mir egal. Das ist mir dann auch teilweise einfach in dem Moment egal. Ja, es wäre dann halt noch 10 von 10, wenn es das Ganze richtig machen würde. Aber ich finde dann so, wenn du sagst, du musst das auf der Seite kritisieren, dann finde ich, muss man auch das andere anerkennen, was es dann gut gemacht hat in dieser Atmosphäre und der Kontextualisierung davon. Und das, finde ich, war hervorragend umgesetzt damals auf diesem Schneegipfel eben. Aber ja, ansonsten so Einführungen. Nur, was machen wir mit dem Enterhaken? Wir geben euch einen zweiten Enterhaken. Geil! Ja, aber ich muss auf jeden Fall auch das bei vielen Sachen nochmal spielen. Phantom Hourglass, das erste Spiel auf dem DS damals, was eben eine direkte Fortführung von, und ich glaube, so eine direkte Art der Fortführung hatte man noch nicht gehabt, zwar Majora's Mask war in einer gewissen Form, man wusste es, das muss irgendwie nach Ocarina of Time spielen, aber an sich hätte das auch irgendwo stattfinden können, weil man in so eine andere Welt eintaucht, aber hier ist es wirklich das erste Mal, okay, das spielt direkt danach, wir nehmen alte Charaktere wieder mit und zeigen sie eben auch nochmal, und das Spiel ist wirklich cool. Die Einzeichnung auf der Karte, die Tatsache, dass man auch Link mit dem Stylus dann steuert, ist hervorragend umgesetzt. Wie man Items wie den Bumerang dann benutzt, ist sehr cool. Aber vor allem die Kartenfunktion, auch dass es hier die Welterkundung noch mit dabei gibt, die aber dann wesentlich, also für die Leute, die halt keinen Bock haben, Ewigkeiten irgendwo rumzufahren. Was auch das Rumfahren ist nicht so interessant aus einer 3D, aus der Top-Down-Perspektive, weil das so aus der Wind Waker-Ansicht hast du eben dieses, du fährst irgendwie lang, du fährst und dann am Horizont, da ist es irgendwie und das kommt bei Phantom Hourglass einfach nicht so rüber in der Art. Und deswegen finde ich es schon besser, dass sie es hier komprimiert haben. Ziemlich coole Dungeon-Ideen mit dabei, aber auch da, meine Erinnerungen sind nicht mehr ganz die neuesten. Ich muss es auf jeden Fall nochmal spielen. Habe ich auch zum Launch gekauft, damals 2007. 2009 Spirit Tracks habe ich sogar vor dem Launch bekommen, und zwar weil ich das Spiel nicht getestet habe, sondern weil ich eine Komplettlösung geschrieben habe. Die Komplettlösung von Phantom Hourglass auf Eurogamer.de ist von mir geschrieben. Und ich hasse dieses Spiel. Ich finde, das ist das schlechteste Zelda der ganzen Reihe. Man fährt literally on Rails durch die Welt und dann haben die noch die Audacity, ihre Collectibles, nur das ist so Ocarina of Time, oh cool, Skotullas, die überall versteckt sind und gegen die man noch kämpfen muss, und hier sind auf dieser Fahrbahn einfach, guck mal links und rechts an die Seite, da sind irgendwelche Hasen versteckt. Und die Tatsache, dass man immer wieder zurückfährt zu diesem einem Turm und da weiter und weiter hochzugehen, sollte eigentlich ein Nachteil sein, aber es ist ehrlich gesagt mit der coolste Dungeon in dem ganzen Spiel, weil er später vor allem in den, ne, weil man ja so Zelda als Geist mit dabei hat und die kann dann auch Rüstungen einnehmen oder Sachen ablenken, und dann muss man damit so fast schon sehr, sehr viele Rätselkombinationen lösen, und das wird auch recht anspruchsvoll auf den höheren Ebenen, definitiv. Auch von den Bossen gibt es so ein paar, also zumindest optisch coole, so spielerisch war da glaube ich nicht so super viel Interessantes mit dabei, aber zumindest optisch waren ein paar coole Sachen, aber das war's dann eben auch. Ansonsten, du fährst auf Rails mit dabei, es passiert nicht wirklich, du hast keine Welterkundung eben auch dadurch, und du hättest auch an sich den ganzen, weil währenddessen passiert nichts Interessantes. Es passiert nichts Interessantes, und man hätte auch stattdessen einfach einen Mega Man Level Select machen können. Theoretisch. Und am Ende ist der Turm einfach, sind die Wily Stages, und das war's. Aber ja, Phantom Hourglass ist wirklich eine Verschwendung. Da merkt man auch, okay, wieder dieses Nintendo-Ding, wir brauchen halt irgendein Gimmick. So, wir können nicht einfach ein klassisches Zelda machen. Wir brauchen irgendein Gimmick mit dabei. Und das war dann hier Linkes Zugfahrer. Goll. Nächstes dann Ocarina of Time 3D. Das ist das letzte Mal, dass ich darin gespielt habe. Ist ein wirklich hervorragendes Remake. Allein schon dafür, dass es den Wassertempel zum besten Tempel macht in dem ganzen Spiel, indem man die Items über jederzeit über den zweiten Bildschirm eben auswählen kann. Und die Tatsache, dass dadurch eben auch die Iron Boots per an sich Stylus-Druck einfach on and off genommen werden können und das Ganze dadurch verbessert wird. Ich liebe es auch optisch. Ich finde es sehr schön. Ich mag an sich das N64-Original auch. Also ich bin jetzt kein Hater von der N64-Optik. Aber wenn es um Spiele geht, die, finde ich, im Remake einen besseren Look bekommen haben als das Original, dann ist Ocarina of Time 3D für mich eine der sehr wenigen Ausnahmen und war auch so ganz cool als Spiel am Start für den 3DS mit dabei. Ich habe den 3DS tatsächlich, meinen habe ich erst Ende 2012 geholt, in Japan dann. Ich habe das damals für meine damalige Freundin gekauft, so als Abschiedsgeschenk, weil ich bin halt 2012 dann im Sommer nach Japan geflogen, war dann eben für ein Jahr weg und dann habe ich so als Abschiedsgeschenk ihr den 3DS geschenkt, den normalen, den es damals dann, ich weiß nicht, ob es zum damaligen Zeitpunkt schon den XL gab, aber ich habe ihr halt den normalen geschenkt mit Mario 3D Land und Ocarina of Time 3D und habe das dann aber selber auch noch vorher durchgespielt. Also nicht bevor ich es ihr gegeben habe, aber bevor ich halt losgeflogen bin. Und ja, fantastisches Ding auf jeden Fall. Muss ich aber auch nochmal, wie die meisten Sachen davon, einfach spielen. Irgendwann mache ich diese große Zelda-Retrospektive, die wahrscheinlich auch ein ganzes Jahr dauern wird, und gehe nochmal die ganzen Titel dann mit dabei durch. Aber danach kam Skyward Sword. Skyward Sword, ich weiß noch, das war so lustig einfach. Es kam raus, hat überall die 10er-Bewertungen gekriegt. Natürlich war so perfekte Bewertungen und es hat kein Jahr gedauert und die Meinung zu diesem Spiel hatte sich 180 Grad gewendet und es hat auch, also wenn man die Oberwelt aus Wind Waker langweilig findet, dann stirbst du hier vor Langeweile, also es geht nicht anderes und selbst da, weil ich finde sie auch optisch nicht schön, ich finde es so, als würde man die ganze Zeit irgendwie durch so Agent Orange durchfliegen, es wäre alles vergiftet, es sieht überhaupt nicht schön aus, es gibt nichts Wirkliches zu entdecken, bis auf so ein paar kleine Side-Dinger. Ich mag an sich die generelle Optik des Spiels. Ich mag sehr viele von den Dungeons, aber ich mag nicht diese Hin- und Her-Struktur und Sachen wiederholen und hier nochmal hingehen und natürlich die ganze Viehscheiße, die mit dabei ist, was so einem, man denkt, das kann gar nicht so schlimm sein, aber gerade bei einem Replay davon, dann geht einem das nochmal mehr auf den Sack. Die Tatsache, dass du Items dir immer wieder erklärt werden, jedes Mal, wenn du die Konsole ausgemacht hast. So, ja, ich habe jetzt diese Nuss aufgesammelt, jetzt habe ich diese Nuss nochmal aufgesammelt, jetzt erklärt mir das Spiel das nicht mehr, weil es mir vorher erklärt hat. Ich mache das Spiel aus, ich mache es wieder an, ich sammle wieder so die Nuss-Item auf und dann sagt das Spiel wieder, oh, das ist nuts und so, go nut yourself, man. Aber ja, ich bin immer noch gespannt, ich würde gerne mal das HD-Remaster davon spielen, aber ich sehe es nicht ein, so viel Geld dafür zu zahlen und hoffe, dass ich es irgendwann mal für so, wenn ich es irgendwo für ein 20 so gebraucht irgendwo abstibitzen kann, dann würde ich es mal in der Form gerne nochmal nachholen, aber Kampfsystem war für mich auch nie das Problem, so das Tracking davon. Ich habe generell mit Motion Controls ein gutes Ding. Ich fand es eher, dass die Kämpfe dadurch sehr paint by numbers waren. Also wirklich wie so Malen nach Zahlen hatte ich eher das Gefühl. Man hatte sehr viel Warten mit dabei, weil man dann musste, okay, du musst das so machen, damit der Gegner das so macht. Und dann kannst du ihn so treffen und so treffen und so treffen. Und bis auf ein paar Bosskämpfe, die das halt richtig gut eingesetzt haben, fand ich, das war in den meisten normalen Gegnerinteraktionen, hat es einfach nur zu viel Zeit mir weggenommen. Das war, glaube ich, so das Hauptproblem für mich mit dabei. Dann Wind Waker HD, habe ich ja schon drüber gesprochen. Ich finde es mega langweilig, ich brauche es nicht, ich finde es in allen Belangen schlechter, also das heißt, in optischen Belangen schlechter als das Original, dass man mich jetzt einfach so, ohne den Wind wechseln zu müssen, in die Richtung fahren lässt, ist definitiv ein Vorteil gewesen. Das macht das Original ein bisschen anstrengender und vor allem eben auch das schnelle Segel, dass man leichter über die Welt eben drüber kommt. Das finde ich, das sind für mich auch Verbesserungen, die ich persönlich bevorzugen kann, obwohl es jetzt auch nicht so schlimm ist, wenn ich vom Spiel gezwungen werde, diese Originalmechaniken eben einzusetzen. Aber das sind so die einzigen Sachen. So, ich wünschte, das könnte ich halt mitnehmen in eine Version, die ansonsten genauso aussieht wie das GameCube-Original, weil das, also der Bloom ist einfach übertrieben. Also ich habe das Gefühl, dass das Spiel brennt mir gleich die Retina weg oder so, wenn ich da zu lange auf den Horizont mit dem Wasserspiegelung irgendwie drauf gucke. Und das andere ist, dass es halt kein richtiges Cell-Shading mehr hat, sondern eben 3D-Modelle und es in manchen Situationen, wenn zum Beispiel Link ein Item aufnimmt und dann die Beleuchtung aus einer gewissen Perspektive kommt, er aussieht wie eine fucking Knetfigur. Und das mag ich und das finde ich, das geht so vollkommen gegen den Stil des Originals, und da ich perfekten Zugriff auf das Original habe, werde ich auch weiterhin, wenn ich es nochmal Wind Waker dann spiele, dann auch bei dem Original eben bleiben. 2013 kam dann ebenfalls Link Between Worlds durch, für das ich ebenfalls die Komplettlösung gemacht habe, und das war auch das Zelda, was ich halt sehr früh spielen konnte, weil Nintendo generell immer dann die Pressemuster frühzeitig rausgeschickt hat, und das heißt, das habe ich, glaube ich, noch im November 2012, glaube ich, gekriegt, oder? Nee, im November 2013, genau. Im November 2013, glaube ich, noch gekriegt. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wann es erschienen ist, aber so einen Monat eben davor hatte ich das Ding schon. Und sollte auch den Test machen, den ich dann auch geschrieben habe. Und der war von der Wertung her zu niedrig. Ich habe, glaube ich, eine 7 gegeben und hatte danach mit meinem damaligen Chefredakteur ein längeres Gespräch. Und dann hat er irgendwann gesagt, okay, wenn du der Meinung bist, dann musst du dir auch nicht ändern, aber das Ding hat halt so viele positive Bewertungen international gehabt und alle anderen aus der Redaktion, die es eben schon gespielt hatten, mochten das eben viel mehr als ich, und dann war es eben so, okay, damit wir einfach jetzt nicht uns unnötig hier irgendwie Stress mit diesem Test machen, der dann wahrscheinlich besser geklickt worden wäre, sind wir mal ganz ehrlich, mit der niedrigeren Wertung, lassen wir das halt jemand anders machen, ne, der halt auch seine ehrliche Meinung wiedergibt. Und ich weiß ja auch, dass Link Between Worlds bei sehr vielen Leuten für mit das beste Zelda zählt. Ich fand das einfach nur strunzlangweilig. Ich mag die grundlegende Mechanik ich kann jetzt in 2D gehen, indem ich mich an die Wand irgendwie dran klatsche, aber bis auf ein paar Platforming-Challenges, weil für Rätsel eingesetzt, fand ich es relativ langweilig, weil es halt meistens auch immer nur so ein Schlüssel war. Also ich musste mir sehr oft, also außer es ging darum, in die verschiedenen Zeitzonen reinzugehen, dass ich dann, okay, wo kann ich hier in der einen Zeit eine Lücke finden, in die ich reingehen kann, damit ich dann in die andere Zeitzone komme, um an dieser Stelle da irgendwie rauszugehen. Aber das war auch hauptsächlich dadurch deswegen so schwierig, weil dass die Dark World aufgebröckelt war. Das heißt, du hattest wirklich viele Punkte, an denen du nicht vorbeigekommen bist. Und das hat die Erkundung der Welt, finde ich, einfach nur mühselig gemacht, unnötig zerstückelt, damit es eben mehr Plattformrätsel geben konnte für diese zentrale Mechanik, die ich jetzt persönlich gar nicht mal so interessant fand, deswegen. Plus so, okay, es ist dann ganz cool, ich kann die Dungeons in den verschiedenen Reihenfolgen machen und die Items dann irgendwie überall mitnehmen und für gebraucht kaufen am Anfang, aber halt, ich fand es so einfach im normalen Modus, und den Hero-Modus schaltest du halt eben erst auf einem zweiten Durchgang frei, dass ich nie gestorben bin, glaube ich, in diesem Spiel, oder zumindest halt wirklich nie ein Item großartig abgeben muss und die Gefahr habe, das nochmal zu kaufen, und einfach so reinzugehen und direkt alle Items zu sehen, hat mir diese komplette Überraschung genommen in den Dungeons, weil ja, es hat dann vielleicht dafür gesorgt, dass die Items allgemeingültiger gebraucht werden können, was ich aber auch nicht der Fall fand, weil es dann teilweise einfach nur mehrere Schlösser gab in manchen Momenten auf der freien Karte, wo Sachen irgendwie eingesetzt werden konnten, aber für mich war das kein Austausch gegen die Überraschung, so in den Dungeon reinzugehen, oh, ich sehe, das ist der thematisch, ist der so und so gemacht, hier sind irgendwelche Hindernisse, was könnte denn das Item basierend auf den Hindernissen sein? Und dann gehe ich da rein und dann kriege ich das und dann kann ich damit weitermachen. Und hier waren es, ich meine, es war cool, dass es dann optionale große Truhen gab, in denen dann Rüstungs-Item-Upgrades drin waren oder Upgrades, in denen man, glaube ich, das Schwert dann verbessern konnte, irgendwie sowas, irgend so ein Erz, das man finden konnte. Aber das hätte es auch zusätzlich geben können. Es hätte auch zusätzlich noch diese optionalen Truhen einfach geben können in den Dungeons selber. Und die Dungeons, das war für mich nochmal das größte Problem, weil ich sie so unfassbar einfach und langweilig fand. Weil es immer nur einen Weg gibt, dem man nachfolgt, und ich da vollkommen Brain AFK durch die meisten Tempel durchrennen konnte. Ich musste mir nie überlegen, ich brauchte keine räumliche Wahrnehmung und überlegen, okay, das ist dann hier und das ist dann hier, dann kann ich jetzt hier lang. Oh, da vorhin habe ich noch die Lücke entdeckt, die könnte ich jetzt vielleicht öffnen mit dem Schlüssel, aber da hinten kann ich auch was mit dem Schlüssel öffnen, sollte ich vielleicht da leben. Das war vollkommen egal. Ich bin einfach mein Hirn ausgemacht und bin dem einzigen Weg gefolgt, den man meistens folgen konnte, und der hat mich immer dann rechtzeitig irgendwo hingeführt. Das Einzige zum Erkunden, was es halt hilfreich gab, waren diese zusätzlichen Truhen. Und selbst die waren in den meisten Fällen super offensichtlich einfach irgendwie zu finden. Und ja, deswegen fand ich das dann. Es gab zwar Sachen, die man in Dungeons dann irgendwie finden konnte, wie zum Beispiel diesen, ich glaube, diesen Sandstab. Das war noch mit das coolste Item da draus. Also generell dieser Sandtempel, das war der coolste, wo man dann die aus dem Sand die Säulen formen konnte, an denen man dann entweder drüber geht oder sich auch in der 2D-Form irgendwie langhangelt. Aber ja, für mich war das... Vielleicht finde ich es jetzt mittlerweile besser, und vor allem, wenn ich es mal im Hero-Modus spiele und es dann vielleicht nicht mehr ganz so einfach ist, aber die Dungeons, in denen ich nicht drüber nachdenken muss, wo es lang geht, was ich als nächstes machen soll und wo es dann irgendwie auch zumindest, also wo es dann nicht mal einen einzigen Dungeon gab, in dem man räumlich denken musste, das ist für mich mit das Wichtigste in den Dungeons selber gewesen, und die sind halt ein großer Teil in den Spielen, und war echt kein Freund davon in dem Fall. Majora's Mask 3D habe ich dann eben auch 2015 gespielt, als es rauskam. Von vielen der Kritikpunkten, einfach weil es so lange her war, dass ich das originale Majora's Mask gespielt habe, war mir gar nicht mal so bewusst. Deswegen das Narrow-Video dazu kann ich generell empfehlen, und da ist mit eigentlich auch alles davon gesagt. Es ist ein cooles Remake, was so ein paar leider unnötige kleine Veränderungen und damit Fehler irgendwie einbaut. Ich habe zum Beispiel jetzt aber auch kein Problem, dass da jetzt eine einfachere Möglichkeit fürs Speichern gemacht wurde. Ich finde das in den originalen Strukturen zwar angenehmer, aber ich mag eben auch dieses Zeitmanagement und die ganzen Aspekte davon. Und wenn das halt viele Leute irgendwie auf eine einfachere, angenehmere Art und Weise spielen möchten, dann finde ich, es ist ein guter Kompromiss, diese ganzen Speicherstatuen damit eben einzufügen. Aber ja, ansonsten ist da, glaube ich, aus diesem Narrow-Video alles gesagt. Triforce Heroes ist das einzige Zelda-Spiel, was ich, glaube ich, nicht besitze. Ich müsste nochmal nachgucken. Es kann sein, dass ich es irgendwann mal gekauft habe. Ich habe es definitiv nie gespielt. Es kann sein, dass ich es mal gekauft habe, aber ich habe es nicht gespielt. Müsste ich nochmal nachgucken, aber da bin ich mir auf jeden Fall als einzigen Titel nicht sicher. Also den Rest besitze ich definitiv. Und kann deswegen auch nicht viel dafür sagen, so dieses auf Multiplayer ausgelegte Spiel, aber was halt nicht so interessant kooperativ, vor allem mit 4 Leuten dann war, was auch dann sehr viel mit dieser Zusammensetzung der Figuren gearbeitet hat, in den Formationen, die man einnehmen konnte, war das hier mehr so eine seltsame kooperative Multiplayer-Hascherei, von der ich jetzt auch nie großartig was Geiles gehört habe. So von allen Leuten, die ich kenne, die es gespielt haben, war es einfach immer dieses so inoffensive ganz nett. Twilight Princess HD ist einfach nur Twilight Princess in HD mit einem neuen, ich glaube, so einem Bonus-Dungeon mit dabei, und man konnte, also ich hab das, glaube ich, hauptsächlich geholt zum Start, weil ich die Amiibo haben wollte, die wirklich cool aussieht, muss ich mal ganz ehrlich sein. Aber wie gesagt, das Spiel habe ich dann nochmal kurz angefangen und dann gemerkt, dass ich diesen Anfang überhaupt jetzt nicht mehr abhaben kann, nachdem ich schon weiß, was später vorkommt, dass ich mich nicht mehr zum Konsolen-Launch irgendwie wow, und ich eben auch 2000 andere Spiele zu dem Zeitpunkt eben schon dann hatte, die mich interessieren wollten. Aber genau, an sich von dem HD-Port ist so, ist eigentlich, wie ich es hauptsächlich meistens haben will. So, mach einfach nur die Auflösung hoch, lass es gut laufen, und das war's. So mehr will ich von solchen HD-Sachen überhaupt nicht haben. 2017 dann, das große Breath of the Wild. Definitiv auch einer meiner, also ich würde es wahrscheinlich hinter Majora's Mask bei den 3D oder beziehungsweise generell eigentlich bei den Zelda-Teilen einsetzen. Ich weiß nicht, ob ich müsste es halt nochmal die ganzen Sachen spielen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt momentan hinter Seasons packen würde oder vor Seasons, aber ich weiß noch, als ich das ausgepackt habe damals zum Launch eben der Switch natürlich, wie auch viele andere Leute garantiert hier, und hatte so diesen Moment, dass ich habe es kurz eingelegt, wollte nur mal anfangen, habe direkt das ganze Plateau gemacht und habe dann wirklich 6-7 Stunden am Stück gespielt, und ich war dieses, oh mein Gott, das Ding wird erstmal ein bisschen Zeit von mir einvernehmen, und hatte dieses ganze, oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist da drüben? Oh, da gehe ich mal lang. Ich habe, glaube ich, über 15 Stunden gespielt, bevor ich nach Kakariko ist, glaube ich, das erste Dorf, wo einen so die, in Anführungszeichen, Handlung irgendwo hinführt. Da habe ich 15 Stunden für gebraucht, weil ich einfach von allem anderen möglichen abgelenkt war und bin einfach irgendwo lang gegangen, Freiheit erkunden, und liebe das Spiel auch dafür bis heute noch, auch diese Anpassung von so sehr vielen strikten, nie überarbeiteten, aber immer häufig kopierten Mechaniken wie den Türmen der Ubisoft-Spiele beispielsweise, das eben auch interessant gemacht. Ich bin ein Freund von dem Waffensystem. Ich wünschte nur, es gäbe tatsächlich mehr Unterschiede zwischen den Waffen selber, aber dieses Weapon-Degradation-System, bei dem die Waffen kaputt gehen, bin ich nicht abgeneigt. Das Einzige, wo ich es eben hasse, ist, dass du dann Anfangsschwerter nicht dafür nutzen kannst, dass selbst wenn du geskillt genug bist, stärkere Gegner zu besiegen, dass du kannst dann wirklich 10 von den Dingern mitnehmen, die gehen alle kaputt, du wurdest nicht getroffen vom Gegner und du kannst es halt dennoch nicht schaffen, ihn zu besiegen. Das finde ich dann ein bisschen blöd damit, aber halt dieser ganze systemische Aufbau, wie du alles Mögliche, so Leute finden bis heute noch den abartigsten Scheiß in dem Spiel, die du basierend, ne, auf der Tatsache, wie die ganzen Mechaniken eben zusammen aufeinander aufbauen und sich gegenseitig beeinflussen, ist fantastisch. Und das war ja auch mit das Grundprinzip von diesem Spiel, dass man eben zuerst versucht hat, diese ganzen Systeme zu kreieren und dann einfach zu gucken, wir lassen die jetzt miteinander laufen und das Einzige, was wir machen, ist nur schauen, dass es funktioniert und dass es eben keine spielerischen Bugs oder Probleme irgendwie gibt. Ne? Dass wenn du dir etwas vorstellst, basierend auf den Mechaniken und das umsetzt, dann sollte das auch so umgesetzt werden. Und da ist Breath of the Wild wirklich immer noch eines der besten Spiele aus dieser Form. Ich nehme dafür auch gerne in Kauf, dass die eigentlichen Hauptdungeons nicht sonderlich interessant sind. Ich wünschte nur, sie wären optisch ein bisschen besser. Dadurch, dass sie alle so maschinell innen drin aussehen, war das etwas semi. Und das gleiche Problem hatten ja schon die Schreine. Bei den Schreinen kann ich es eben mehr verstehen. Das wäre auch so eine Sache, die ich mir halt hoffe für den zweiten Teil, dass wenn sie nochmal die Schreine zurückholen, wovon ich einfach mal von ausgehe, dass man zumindest ein paar mehr Typen hat, was die visuelle, einfach nur was das Teilset bedingt. So, es muss nicht gar nicht, es muss nicht jeweils, ich brauche keine 100 Schreine, die irgendwie handcrafted eigene Texturen haben komplett, aber zumindest ein Set von ein paar, die so verteilt sind, dass man meistens wahrscheinlich nicht irgendwie 3-4 Mal hintereinander dasselbe dann irgendwie sieht, sondern so eine gewisse Form der Abwechslung mit dabei. Das wäre auf jeden Fall ganz cool und ansonsten bin ich ehrlich gesagt fast mit diesem Spiel grundlos zufrieden. Das Einzige, was ich nicht so mag, ist, am Anfang habe ich es echt geliebt, dass ich überall hinklettern kann und vom Anfang vom Spiel muss man auch auf seine Stamina aufpassen und dann wirklich sich noch überlegen, wo man lang geht und später, wenn du einfach die Stamina erhöht hast und dann die ganzen Items, die ganzen Stamina-Items und das Sachen eben wegsnacken und dir zwischendurch neu bauen kannst, das nehmen sowas von die Herausforderung und eben auch das Nachdenken raus, dass ich muss mir gar nicht mehr überlegen, wie ich irgendwo hinkomme. Ich gehe einfach irgendwo lang. Oh, komme ich da überhaupt hoch? Ja, scheiß drauf, zwischendurch pfeife ich mir einfach irgendwas rein und dann ist meine Stamina-Leiste wieder hoch und ich kann weiter kraxeln. So, da wünsche ich wirklich, dass sie für den zweiten Teil einen Ansatz finden, der zwar einen mich überall hinklettern lässt, aber mich mehr dazu zwingt, wirklich Überlegungen anzustellen, wo es dann irgendwie lang geht. Deswegen, für mich war eigentlich von Breath of the Wild, waren die ersten Stunden besser als die letzten in dem Fall. Aber trotzdem, fantastisches, hervorragendes Spiel. Meilenstein hat jetzt auch zu Recht Dinge eben mit beeinflusst. 2019 Link's Awakening, also wir sind jetzt schon mit dabei, es kommen jetzt keine neuen Spiele mehr, aber Link's Awakening, das ist ein tatsächliches Remake, also noch mehr neu gemacht, als das in den vorigen Teilen der Fall war, gerade was so die Optik betrifft, weil es eben auch einen ganz eigenen Stil wählte mit dieser spielzeughaften Optik und ich weiß, dass das nicht perfekt läuft, das ganze Ding, und dass es da halt irgendwie auch so Probleme mit der Latenz vielleicht, glaube ich, gab oder so. Das waren alles Sachen, die habe ich nicht wirklich großartig wahrgenommen und hatte es tatsächlich kurzzeitig nach meinem Link's Awakening Replay dann eben gespielt und bin deswegen auch, ich habe das Spiel bekommen und habe es am selben Abend an einem Stück einfach durchgerockt, weil ich das durch den Gameboy-Teil eben schon so auswendig kannte. Aber liebe das Hauptspiel immer noch. Ich mag auch ein paar der Veränderungen, die sie mit reingebracht haben. Ich bin großer Fan der Optik und habe auch die Probleme, die viele Leute damit hatten, habe ich persönlich, ne, ich will nicht sagen, dass sie nicht da waren und ich will sie Leuten nicht absprechen. Das ist vollkommen legitim. Ich persönlich habe sie nur nicht so stark wahrgenommen, bis gar nicht wahrgenommen und hatte eine hervorragende Zeit, das Gameboy-Ding nochmal in einem anderen Stil, weil das finde ich vollkommen okay, wenn man dann sagt, okay, wir versuchen es in einem komplett anderen Stil, das ist dann so losgelöst, dass ich nicht sage, oh, sie haben die visuelle Vision des Originals nicht eingefangen, weil es einen komplett anderen ist. Versucht nicht einfach, oh, diese Optik vom Gameboy, wir machen das jetzt in Hardcore-moderner Grafik, sondern wir versuchen einen eigenen Stil, der so die Atmosphäre des Spiels auf eine ähnliche Art und Weise eben rüberbringen kann, das dann eingesetzt. Und bin auch großer Freund von dem Remake tatsächlich bis heute. Skyward Sword HD habe ich, nicht gespielt, weil ich das auch nicht einsehe für einen Titel, den ich damals günstiger zum Start bekommen habe, jetzt mehr zu zahlen, und werde es dann, wie gesagt, einfach hoffen, dass ich es irgendwann mal für ein 20 irgendwie abgreifen kann. Das wäre, glaube ich, so der Punkt, und ich glaube, auch viel weiter könnte man nicht erwarten, dass irgendein Nintendo First-Party-Titel-Spiel irgendwie fällt. Wahrscheinlich muss ich bei spätestens 30 Euro irgendwie den sauren Apfel beißen und es mir dann irgendwie holen, aber da sind wir mal gespannt drauf, ja. Und das letzte ist noch nicht rausgekommen, Untitled. Ich finde es immer noch lustig, dass es immer noch Untitled Breath of the Wild Sequel heißt. Weißt du, du kannst es ruhig Breath of the Wild 2 nennen und dann später den Titel immer noch ändern. Das ist vollkommen okay, aber ich finde das irgendwie besser als dieses affige Untitled Breath of the Wild Sequel, wo Nintendo auch mittlerweile in offiziellen Marketing-PR-Materialien, wenn sie so, hey, das sind die Spiele, die 2022 erscheinen, und dann sind die ganzen Logos drauf, und das heißt, sie haben ja noch nicht mal ein Logo, einfach nur in der originalen Schrift von Breath of the Wild steht dann in dem Font Untitled Breath of the Wild Sequel, was, ja, keine Ahnung. Und es ist, glaube ich, das dritte Mal in Folge bei den Game Awards als Most Anticipated Game oder so drin gewesen. I don't know. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich 2022 rauskommen wird, ob es vielleicht zusammen mit einer Switch Pro oder Switch 2 in dem Fall eher angekündigt wird. Und dann ist das auch wieder Cross-Gen, wie eben das bei Breath of the Wild selbst eben der Fall war, ne? Das war ja auch angekündigt als ein Wii-Spiel und kam dann zeitgleich mit Wii und zum Launch der Switch dann eben raus. Aber ja, das wäre so ein bisschen mein Eindruck zu den ganzen Zelda-Teilen gewesen. Wie gesagt, sehr viel daraus eben auch aus der alten Vergangenheit. Deswegen habe ich versucht, da einmal drauf hinzuweisen. Einfach nur, weil ich gehe davon aus, dass sich viele Sachen nochmal ändern werden. Dass auch Sachen, die ich vor 5 Jahren gespielt habe, das letzte Mal, auch das kann sich ändern. Ne, selbst ich kann The Adventure of Link nochmal spielen, was ja auch keine 2 Jahre jetzt her ist. Keine 3 Jahre her ist. Und vielleicht dann sich trotzdem wieder was verändert. Und das kann ja immer passieren. Aber bei vielen Titeln, wenn ich das irgendwie wie Seasons einmal zum Launch gespielt habe, dann ist natürlich die Zeitspanne dazwischen sehr, sehr groß. Und ich habe das eben auch in einem Alter gespielt, wo meine analytischen, kritischen Fähigkeiten definitiv nicht so ausgebildet waren, wie sie jetzt hoffentlich sind zumindest. Aber genau, das wird dann in einer irgendwann niegen passierenden Retrospektive auf dem Hauptkanal dann stattfinden. Und dann werden wir das sehen. Das Einzige, was ich noch anmerken wollte, ist, dass es sehr interessant ist, die ganzen Teile auch in so gewisse Ehren einzuteilen und zu sehen, wer und welche Leute in den Führungspositionen waren, wer die übergreifende Produzentenrolle eben genommen hat, wie das ja früher Miyamoto mal macht, das jetzt mittlerweile Aonuma, der ja auch als Mitdirektor an anderen Titeln gearbeitet hat, aber auch die Leute, die eben bei Ocarina of Time und Majora's Mask, das waren ja, glaube ich, 2 oder 3, oder generell war ja auch schon bei Link to the Past, waren ja, glaube ich, auch schon 2 Direktoren mit dabei. Das ist eine Serie, an der sehr viel Talente gewechselt haben, an der Nintendo auch unterschiedliche Leute an die Führung gelassen haben, und ich wünschte nur, dass sie nicht so Sachen wie irgendwelche bestimmten Gimmicks brauchen würden, weil zum Beispiel Link Between Worlds, das war als ganz normaler, ich glaube, war das sogar als stinknormales Sequel zu A Link to the Past irgendwie angeplant. Link to the Past 2 oder so, und dann erst als sie dann im Nachhinein diese Mechanik entwickelt hatten, mit dem ich klatsch mich jetzt als Bild irgendwo dran, da hatte dann Miyamoto gesagt, ja, jetzt ist es anders, jetzt dürfen wir es irgendwie greenlighten, und ich wünschte, dass da noch ein bisschen mehr, so zum Beispiel Zelda wäre auch die perfekte Reihe, um zwischendurch nochmal so kleinere experimentelle Spin-off-Games irgendwie zu erlauben, wo Leute versuchen, anders aus dieser Formel vielleicht rauszubrechen oder vielleicht auch der Formel sogar sehr stark folgen, aber das versuchen dann auf eine hervorragende Art und Weise eben zu machen. Aber ja, das soll es gewesen sein mit der mit meiner Meinung zu der Zelda-Reihe, wie gesagt, in dem Fall jetzt weniger auf die Entwicklungsgeschichte und das Ganze so eingegangen, was aber auch bei einer 35 Jahre alten Reihe ein bisschen schwierig ist, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt auch das so andere Sachen nochmal rausgelassen, wie irgendwie auch das Satellite, das BS-Zelda, was es noch gab, die CDI-Spiele, die ich auch nie gespielt habe. Von daher wollte ich da jetzt auch nicht irgendwie drauf eingehen, sondern wirklich nur diese Mainline-Releases, die mit rausgekommen sind oder die zumindest in den ganzen Listen aufgeführt werden. Und ja, das wär's gewesen mit diesem Video. Ich werde das nächste Mal hier auf dem Patreon definitiv eine Reihe wählen, die nicht so viele Spiele hat. Also ich werde jetzt irgendwie nicht mit Final Fantasy oder so ankommen und darüber komplett reden. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir das machen, wird's hoffentlich wieder eine Serie sein, die irgendwie einfach 4 oder 5 Teile hat. Das wäre sehr tutti mit dabei. Sehr gut, und dann werde ich auch vielleicht ein bisschen mehr auf die Entwicklung oder so von dem, was man natürlich weiß, so ein bisschen drauf eingehen, in dem Kontext davon, von der Zeit und von der Entwicklung her, innerhalb dieser Zeit, aber das war jetzt auf die Spiele bezogen und wir müssen mal selbstbewusst sein. Das war eine, wie ich finde, interessante Besprechung der ganzen Sachen, und schreibt mir auch gerne eure Eindrücke oder auch, falls ihr zu spezifischen Dingen, die ich gesagt habe, irgendwas Gegenteiliges von euch lassen wollt, schreibt es mir gerne rein. Das wäre es auf jeden Fall gewesen mit diesem Beitrag. Wie immer, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich weiß, das ist wirklich sehr wertzuschätzen und hoffe, dass ich euch mit solchen Beiträgen wie hier auch dementsprechend belohnen kann. Vielen Dank. Wir sehen uns, hören uns im nächsten Beitrag. Bis dann. Tschüss.